Thema, dein Gebet ist erhört worden. Ich weiß nicht, ob du Gebete hast, aber ich möchte den Zacharias heute betrachten, eine Adventsgestalt. In Lukas Kapitel 1, Vers 5 bis 25 ist so seine Geschichte. Einfach die Botschaft, die der Engel Gabriel ihm gebracht hat. Und ich werde auf diese Umstände näher eingehen, warum gerade beim Zacharias das passiert ist. Es ist einer, der also von Gott eine Inspiration bekommen hat. Dein Gebet ist erhört worden. Da sagt der Engel Gabriel, und es ist kein gewöhnlicher Engel, das ist der stärkste, der größte Engel, der Engel, der direkt am Thron Gottes steht, einer dieser großen heiligen Erzengeln. Und er kommt so einfach zu diesem Zacharias und sagt, du Zacharias, fürchte dich nicht, dein Gebet ist erhört worden. Vater, ich danke dir, dass wir diese Botschaft des Engels haben, dass wir heute die Botschaft betrachten dürfen, dass wir diese Botschaft verinnerlichen dürfen und uns einfach selber fragen können und sollen, was hat es uns heute zu sagen? 2000 Jahre danach, fürchte dich nicht, dein Gebet ist erhört worden. Halleluja, Vater, ich danke dir für alle, die gekommen sind und ich danke dir für alle, die dein Wort heute hören werden. In der Geschichte, wenn ich so weiterlese, da heißt es, zu der Zeit des Herodes, als er König war in Judäa und so weiter, lebte ein Priester namens Zacharias, der zu der Priesterklasse Abia gehörte. Seine Frau stammte aus dem Geschlecht Aarons, also eine Priesterstochter. Sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es in den Augen Gottes recht ist. Also, wie es einfach angenehm war. Sie hatten nur ein Problem. Sie hatten keine Kinder. Und sie hielten sich in allem streng an die Gebote und Vorschriften des Herrn. Sie hatten aber keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren schon im vorgerückten Alter. Also, so an die 80. Okay. Eines Tages, als seine Priesterklasse wieder an der Reihe war bei diesem Zacharias und er beim Gottesdienst mitzuwirken hatte, das war was Aufregendes, er war hoher Priester in diesem Moment. Man muss vorstellen, er war derjenige, der ins Allerheiligste eintreten darf, der diese Räucherpfanne halten darf, der das Feuer auf dem Altar legen darf und das alles entzünden darf und Rauchwerk dem Herrn bringen darf, also den lieblichen Geruch des Lobgesanges, der Anbetung und der Verherrlichung Gottes. Er war gerade an der Reihe, am Gottesdienst mitzuwirken und er leitete den Gottesdienst. Er war also mit diesem Räucheropfer beschäftigt. Während er nun zur festgelegten Zeit das Opfer darbrachte, stand das ganze Volk draußen und betete. Die waren aufgeregt. Du musst vorstellen, das Priestersein damals war es nicht einfach, war lebensgefährlich. Denn wenn der Priester irgendwas falsch gemacht hätte, wenn er nicht mit Gott in Ordnung gewesen wäre, er wäre tot umgefallen und er wäre nicht mehr lebendig rausgekommen aus dem Heiligtum. Und so da heißt es, und da erschien Zacharias ein Engel des Herrn, der stand auf der rechten Seite des Räucheraltars. Als Zacharias ihn sah, erschrak er und fiel in große Furcht. Weißt du, weißt noch gar nicht, was der Engel will. Der hätte Gericht bringen können, der hätte was Gutes bringen können, da hätte er genauso sagen können, Zacharias, was machst du da? Du hast hier nichts zu suchen. So befiel ihn eine große Furcht, denn er wusste nicht, um was es geht. Aber der Engel sagte gleich vorneweg, gute Engel, göttliche Engel, die jagen nicht einem Furcht ein, sondern die nehmen einem die Furcht. Also du kannst es ganz genau feststellen, welcher Engel, welcher Geist, welche Erscheinung dir begegnet. Was dir Furcht bereitet, ist nie von Gott. Vergiss es. Gott ängstigt niemand, Gott versetzt niemand in Schrecken. Fürchte dich nicht, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Und ist auch schön, denn er hat, während er gebetet hat und Gott angebetet hat, hat in seinem Herzen auch ein Gebet gehabt. Und er hat gesagt, lieber Gott, guck mal, ich bete für die Menschen, ich tue alles für die Leute, aber wie ist es mit mir? Und siehst du, wir sind so unglücklich, uns fehlt ein Kind. Wir hätten gerne einen Jungen, einen Nachfolger, so einen, der uns weiterlebt, in dem wir weiterleben können. Und dergleichen. Aber der Herr hört sein Gebet. Und sein Gebet war nicht nur, dass das Volk Israel gesegnet wird, sondern meine Frau hat keine Kinder. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihn dem Namen Johannes nennen. Große Freude wird dich erfüllen und auch viele anderen werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und berauschende Getränke wird er nicht trinken, sondern schon im Mutterleib wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein. Und viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird mit dem Geist und mit der Kraft des Elias vor dem Herrn hergehen, um die Väter zu den Kindern zuzuwenden, ihre Herzen, und die Ungehorsamen zu Gerechtigkeit zu führen, so dass das Volk für den Herrn bereit gemacht wird. Johannes hat eine große Aufgabe, und deshalb Zacharias hört schon, was dieser Junge mitbekommt. Die Ausrüstung. Also Berufung passiert schon ganz am Anfang bei der Zeugung. Nicht erst, wenn man geboren ist, wenn man sich bekehrt hat, wenn man wiedergeboren ist. Alles ist ein, Gott hat alles in einem hineingelegt, und er wird das und das tun. Zacharias sagte zu dem Engel, aber woran soll ich erkennen? Du siehst, Theologen haben große Probleme. Er war ja hoher Priester. Er war Priester. Woran soll ich das erkennen, dass es wahr ist? Ich bin ein alter Mann und meine Frau ist auch im vorgerückten Alter. Und der Engel erwiderte ihm, ich bin Gabriel. Also trau mir was zu. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt worden, um dir, mit dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Engel bringen frohe Botschaft. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Euch ist heute der Heiland geboren. So. Aber weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, weil du dich doch gefürchtet hast, ja, wir sind zu alt, wir sind schon betagt, aber weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die in Erfüllung gehen werden, du wirst es sehen, wenn es soweit ist, bis auf den Tag, wenn es eintrifft, wirst du verstummen. Puh. Inzwischen wartet das Volk draußen, er war so mit sich selbst beschäftigt. Was soll ich jetzt sagen? Was passiert mir? Und er verstummt. Und die warteten draußen, und er hat ein persönliches Gespräch mit Gott noch gehabt. Wieso, warum? Und Gott lässt sich reden. Aber du sollst Gott nicht in Frage stellen. Und Zacharias stellte Gott hier wirklich in Frage. Und das Zwiegespräch mit Gott war ihm wichtiger, als jetzt rausgehen und sagen, seid gesegnet, Leute, der Herr ist gut. Der Herr hat euer Opfer angenommen. Als er rauskam, konnte er nicht mehr sprechen. Und da merkten sie, dass im Tempel er eine Erscheinung gehabt hat. Und er gab nur ein Zeichen mit der Hand, dass er nicht sprechen kann. Handzeichen, Zeichensprache. Und als die Tage seines Dienstes im Tempel zu Ende waren, kehrte er nach Hause zurück. Die waren zu Ende. Denn ein Behinderter durfte Gott im Heiligtum nicht dienen. Und ein Stummer schon gar nicht. Der konnte also nicht mehr sprechen. Bald darauf empfing seine Frau Elisabeth einen Sohn und lebte 5 Monate lang zurückgezogen. Sie sagte, der Herr hat mir geholfen. Er hat in diesen Tagen, war er gnädig zu mir, hat auf mich herabgeschaut und von mir die Schande hinweggenommen und mich von der Schande befreit, mit der ich in den Augen der Menschen beladen war. Also, ein Wunder ist passiert in diesem Haus. Und pass auf, ich bin jetzt noch nicht bei der Sprache zurückgekommen. Ich werde nachher noch zurückkommen. Jahrelang hatten also Elisabeth und Zacharias gebetet, Herr, schenk uns ein Kind, schenk uns ein Kind, schenk uns ein Kind, schenk uns ein Kind. Das war ihr ständiges Gebet. Du musst denken, damals Kinder waren die Überlebenschance. Denn jemand musste dann für die Eltern sorgen oder den Namen weitertragen. Sonst stirbt das Geschlecht aus. Also wenn keine Nachkommen mehr da sind. Das war also sehr wichtig, auch einfach, dass das Volk weiterlebt. Und bei der Elisabeth, also jeder jenseits von allen medizinischen Möglichkeiten, eine Schwangerschaft zustande zu bringen, war ja nicht mehr möglich. Sie war schon betagt, es war also nicht möglich. Und Zacharias, er sagt, wie soll das passieren? Das geht doch nicht, Gott. Du darfst, wenn du betest, Gott nicht korrigieren, oder wenn Gott zu dir redet, nicht korrigieren und sagen, Gott, wie soll das passieren? Wie soll das zugehen? Maria war total anders hier. Wir haben ja diese Tage von Maria gehört. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Sie hat es auch nicht verstanden. Eigentlich, wir verstehen Gottes Wege nicht, aber wir sollten so ehrlich und so aufrichtig sein und sagen, Herr, mach du, wie du es willst. Du hast Mittel und Wege, du hast Gedanken und so weiter. Der Vater war schon sprachlos, sein Dienst war beendet. Eigentlich der Dienst überhaupt im Tempel für die Priester war beendet. Dann plötzlich am Hochaltar wird jemand stumm. Und der Dienst wurde beendet, als dann der hohe Priester einige Jahre später sein Gewand zerriss, denn die Bibel sagt, ein hoher Priester soll nicht sein Gewand zerreißen. Also sein Gewand zerriss, also als Jesus vor ihm stand, du lästerst Gott, und so weiter. Und jetzt habt ihr gehört und zerreißt sein Gewand, und damit war sein Dienst und der Dienst der Priester überhaupt beendet. Die haben nichts mehr zu sagen gehabt. Also, aber das ist nicht mein Thema heute. Fürchte dich nicht, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen. Und gib ihm den Namen Johannes. Der hat einen Auftrag bekommen. Jetzt wird sich rausstellen, wird er den Namen Johannes geben oder nicht? Mir scheint, es ist ganz arg wichtig. Der Name, wenn Gott einen Namen einem Kind gibt, dann hat das Kind im Reich Gottes eine Bedeutung. Und du sollst ihn Jesus nennen. Das war sehr wichtig. So, diese alten Leute, die hatten kein Sexleben mehr, die hatten keine Hoffnung mehr, dass sie je Kinder kriegen können. Das war alles vorbei. Jetzt alles ausgeträumt, aber Gott gibt hier diesen beiden Leutchen neue Chance. Elisabeth wird noch neues Leben hervorbringen, ihr Leib wird noch fruchtbar, wird jung, wird aufblühen und Zacharias wird noch Vater werden. Jetzt musst du dir vorstellen, einer mit 80 Jahren, unser Gotthard mit 80, plötzlich wird der Vater. Stell dir mal vor, du musst Hoppereiter machen und du musst dann mit 80 oder 83 spielen und im Sandkasten spielen. Also, verstehst du, das ist schon eine Aufgabe für alte Leutchen, für Omis und Opas. Verstehst du, einfach noch kleine Kinder großzuziehen und dann wickeln und dann aufpassen. Man kann Enkelkinder aufpassen, aber die Enkelkinder werden dann von den Eltern großgezogen. Aber jetzt musst du dein eigenes Kind, das war für Abraham auch nicht leicht, den Isaak großzuziehen. Also im hohen Alter Kinder zu bekommen, es war nicht einfach. Kein Spaß und kein Vergnügen. Und so ein Kind, das kann ganz schnell weiße werden. Ein weißes Kind, muss man auch das bedenken und berücksichtigen. Diese Geburt war also keine natürliche Art erzeugte Geburt, sondern eine von Geist Gottes gewirkte Geburt, natürlich mit menschlichem Zusammenwirken. Wir dürfen uns also nicht darüber wundern, dass diese Geburt von Johannes so einfach für den Zacharias gewesen wird. Wie wird es jetzt? Was werden die Leute sagen? Die alten Leute können sich nicht beherrschen. Verstehst? Aber da werden auch solche Gedanken kommen. Können sie sich nicht in den Zaum halten? Müssen die das so übertreiben, sexuell? Weißt du, vor allem fromme Leute haben sowieso mit Sex immer ein bisschen Schwierigkeiten. Die Geburt des Vorgängers Christi, die war schon vom Gott eingefädelt und eingeleitet und so weiter. Und natürlich auch mit den gleichen Vorzeichen. Und auch der gleiche Engel, der Engel Gabriel, war bei der Maria und der Engel Gabriel war auch beim Zacharias anwesend. Und denn der König braucht einen Herold. Und Johannes der Täufer war nachher so ein Herold. Ist der Herr von einer Jungfrau geboren worden, also von Maria, so ist der Johannes von einer alten Frau geboren. Also das passt schon. Das passt schon. Von einer unfruchtbaren Frau. Und Jesus ist von einer fruchtbaren Frau, noch nicht einmal berührten Frau geboren worden. Wir bewundern deshalb Elisabeth sehr, dass sie das im hohen Alter angenommen hat, sich darauf eingelassen hat und sich noch gewünscht hat. Weißt du, ich kann mir vorstellen, während Zacharias immer wieder so Kinder segnete oder was er auch immer machte im Tempel, wenn er als Priester diente, oh, schön wäre es, wenn das unser Bub wäre oder unser Mädchen wäre. Es wäre so schön. Weißt du, da war Sehnsucht da, aber der Wunsch wurde nicht erfüllt. Aber ich möchte eines sagen, Gott sieht unsere Herzenswünsche. Nicht, dass du gerade jetzt ein Kind kriegst, das musst du ja nicht erwarten, aber Gott kennt die geheimsten Wünsche, denn die Einsame, die Witwe kann sogar 1000 Kinder kriegen. Wie geht das? Steht in der Bibel aber einmal. So, der Herr kommt und wenn Jesus kommt, gibt es nur gute Nachrichten. Zacharias und all diese Dinge müssen von Gott eingefädelt werden. Maria wurde von Gott überzeugt. Josef wurde von Gott überzeugt. Wir haben das gestern gehört. Josef wollte die Maria heimlich verlassen. Und jetzt Zacharias wurde auch überzeugt. Das Kind, das geboren wird, wird ein Diener Gottes sein. Das wird ein Wegbereiter des Herrn sein. Und du sollst ihn Johannes nennen. Also wurde das ganz genau vorbereitet. Und der Herr muss die Leute überzeugen, was man macht und was man nicht macht. Wisst ihr, wenn der Pastor, der Prediger irgendwas sagt und wenn die Menschen etwas sagen, ist alles für die Katz. Entschuldigung, aber es ist, der Herr muss die Leute durch Träume, durch Gesichter, durch Visionen, durch Inspiration oder welcher Art auch immer überzeugen. Du musst überzeugt werden von Gott. Aha, dieses Aha-Erlebnis. Und der Engel des Herrn stand neben Zacharias. Ich habe noch ein anderes Problem mit der Elisabeth. Plötzlich kommt Elisabeth, wenn sie durch ein Dorf läuft, mit einem dicken Bauch. Was ist mit ihr passiert? Verstehst du? Du musst denken, deshalb hat sie sich verborgen. 5 Monate hat den Rest, oder in der restlichen Zeit hat sie sich verborgen. Sie hat sich gar nicht rausgetraut. Was werden die Leute sagen? Was werden die Leute erzählen? Das geschwätzte Leute. Du glaubst gar nicht, wie Leute manchmal schwätzen. Und wir sollten also nicht darauf geben, also auf das Geschwätz der Leute. Du kannst sowieso dafür nichts kaufen. Gott geht seinen Weg und Gott hat seinen Plan und vergiss das ganze Geschwätz der Leute. Der treue Zacharias, plötzlich hat er eine göttliche Begegnung. Er war gar nicht darauf vorbereitet. Er dachte, er dient Gott, er preist Gott, er betet Gott an und plötzlich steht der Engel neben ihm. Stell dir mal vor, du dienst Gott und plötzlich steht der Engel neben dir. Aber die meisten erwarten das gar nicht. Die meisten beten, Halleluja, Lob und Dank, lobe den Herrn und predige und so weiter. Aber dass ein Engel plötzlich daneben steht, dass plötzlich Gott erscheint, dass plötzlich Gott redet, für die meisten ist das ungewöhnlich. Das bringt einen aus dem Konzept. Wie geht es jetzt weiter? Da kommt gar nicht mehr raus aus dem Tempel. Zacharias hört die Botschaft, aber er kann es nicht fassen. Was Gott ihm hier mitteilt durch den Engel, das übersprengt seine Vorstellungskraft. Wenn Gott anfängt mit uns zu reden, dann kannst du deine Fantasie abschalten. Dann musst du sagen, Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das sprengt jede menschliche Vernunft. Und was Elisabeth betrifft, wenn das ein Frauenarzt gehört hätte, der Hände über den Kopf zusammengeschlagen, Frau, in ihrem Alter, es gibt ein behindertes Kind, das ist unmöglich, in ihrem Alter. Denken Sie doch was dran. Und das ist Schwangerschaftsrisiko, Geburtsrisiko, schaffen Sie das überhaupt noch? Ganz zu schweigen, was mit dem Kind nachher passiert. Können Sie das Kind überhaupt großziehen? Ist das möglich? Haben Sie so viel Zeit noch in Ihrem Leben? Also da ist so viel durcheinander. Und ich muss euch sagen, Geschwister, wenn Gott anfängt, in einem Leben eines Menschen zu wirken, kommt vieles durcheinander. Kommt vieles durcheinander. Steht alles Kopf. Und alles schütteln mit dem Kopf. Alle verstehen es nicht mehr oder die meisten verstehen es nicht. Sogar Gläubige haben Probleme, sogar ein Priester hat Probleme, das zu begreifen. Ein hoher Priester, also der Gott sehr nahe ist. Dem Zacharias, der nicht glauben kann, bringt der Engel Gottes Trost und auch der Familie des Zacharias. Und Lukas 1,26, da heißt es, die Maria, die war voll Vertrauen und wird ermutigt dort, geht dorthin. Und während die begegnet, Elisabeth und Maria sich begegnen, da passiert Freude, da kommt Freude im Körper der Elisabeth. Aber Zacharias hat immer noch Zweifel. Er kann immer noch nicht sprechen. 9 Monate muss der Mann stumm sein. Also wenn Gott was vorhat, dann musst du manchmal 9 Monate vielleicht schweigen. Bis die Sache soweit ist, bis die Sache sich entwickelt hat, bis die Sache gediegen ist. Manche Leute, die sagen, der Herr ist mir erschienen und geben gleich Zeugnis. Du kannst nicht immer gleich Zeugnis geben von der Gnade und Güte Gottes. Manchmal musst du 9 Monate schweigen, bis die Geburt da ist. Zacharias hat wegen seines Zweifels die Stimme verloren. Maria hat dafür den Lob bekommen. Und oh, als sie dann reinkommt, fängt sie an, Gott zu loben, zu preisen, dieses Mädchen, das überhaupt nicht geübt ist im Tempeldienst und so weiter, lobt Gott und preist für den Retter und für das Wort Gottes. In Jesus erfüllen sich die Verheißungen der Völker oder die Erwartungen der Völker. Und Johannes ist der Wegbereiter dazu, auf das die Völker warten. Und Zacharias hat aber Probleme damit, zurechtzukommen. Du erwartest auch Erweckung, du erwartest auch Entrückung, du erwartest auch dies und jenes. Oder wir erwarten das Wirken des Heiligen Geistes in unseren Tagen, aber wir haben eine feste Vorstellung, so muss es wirken. Leute, vergesst alles, schmeißt alles in den Papierkorb und fängt einfach blind zu glauben, Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Zacharias hat Probleme, daran zu glauben, dass Gott ausgerechnet bei ihm, er glaubt schon, dass er was tun wird, aber es gerade bei ihm was macht. Du glaubst auch, dass Gott Erweckung schenkt, aber dass er bei dir die Erweckung anfängt. Dass er gerade bei dir diese Erneuerung beginnt. Die Juden hatten so schöne, wunderbare Geschichten, ja, wie Gott das Volk über die Wüste geführt hat und wie Gott das getan und wie Gott jenes getan. Aber das waren alles Legenden und Geschichten und Sagen. Das hat man den Kindern immer weiter erzählt, wie bei uns Märchen erzählt. Und einfach gespielt. Laubhütte, da hat man sich versteckt und so weiter. Man hat also nur religiöses Theater gespielt. Aber jetzt, Zacharias, bei dir kommt der Herold, der Wegbereiter des Herrn, zu dir. Du bist der Mann, du bist die Frau. Und ausgerechnet zum Zacharias, der letzte Priester im Zyklus, muss Gott eingreifen und energisch ein Wort sprechen. Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Wie Gott sich im Leib der Maria sich einkodiert hat, so kodiert sich auch Gott jetzt im Leib der Elisabeth ein. Doch der Priester und der Theologe, der steht baff. Göttliche Dinge ist nichts für Theologen und Priester und Rabbis und Pastoren und so weiter. Ist für Menschen von der Straße, für Menschen, die glauben, für Menschen, die ehrlich sind, für Menschen, die Gott suchen. In meinem Alter? Nee. In meinem Alter? Dabei ist Zacharias kein Atheist. Weißt du, wenn ein Atheist so sprechen würde, wie der Zacharias hier redet, das wäre doch verständlich, aber er ist kein Atheist, er ist ein Diener Gottes. An Engel glaubten die Juden offensichtlich und auch Zacharias glaubte an Engel und plötzlich steht so ein Engel da. Er hat wahrscheinlich noch nie einen Engel gesehen in seinem Leben. Gott braucht keine Evolution oder Naturgesetze. Er ist selbst der Schöpfer aller Dinge. Und plötzlich sagt er, jetzt, du Elisabeth und du Maria und du Josef. Gott hat das Gebet des alten Priesters gehört. 400 Jahre gab es keine Prophetie mehr in Israel. 400 Jahre gab es keine Engel mehr in Israel. Keine Gotteserscheinung. Ja, man hat immer zelebriert den Gottesdienst, man hat Opfer gebracht, man hat Lichter angezündet und wieder ausgeblasen und so weiter. Aber es gab keine Gottesoffenbarung. Und jetzt plötzlich beim 24. Priesterdienst, da steht der Engel und es passiert endlich mal wieder eine Offenbarung. Bisher hat man nur über den lieben Gott debattiert und philosophiert und den Messias erwartet und plötzlich wird er angekündigt jetzt. Er kommt und dein Sohn Zacharias wird der Herold sein. Du siehst also, man muss manchmal ganz lange warten, bis Gott sich offenbart, bis die Zeit reif ist. Und erst wenn die Zeit reif ist, wenn die Menschen reif sind, wenn die Menschen die Nase voll haben von Religion, dann offenbart sich Gott. Die beiden, Elisabeth und Maria, und Zacharias und Elisabeth und so weiter, die warteten auf den Messias. Aber er kam anders, als sie sich vorgestellt hatten. Kommt durch eine Jungfrau und durch die Elisabeth. Sie waren so voll von Sehnsucht, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dieses Gebet haben die schon lange gebetet. Und jetzt passiert es durch sie. Weißt du, wenn Gott etwas tun will, tut er nicht durch andere Leute, er tut durch dich. Er tut durch dich, nicht durch andere, durch dich. Und du sagst ja, wir können keine Kinder bekommen. Das haben sie auch gesagt. Immer wieder beten sie darum und immer wieder war die Feststellung, durch uns geht es nicht mehr. Für uns ist die Zeit vorbei. Aber Gott sagt gerade, durch euch, wo ihr euch abgeschrieben habt, wo ihr einfach euch aufgegeben habt, gerade durch euch soll es passieren. Gott macht es möglich, auch im hohen Alter, dass noch Herzenswünsche erfüllt werden. Also du solltest deine Herzenswünsche nie aufgeben, egal was es ist. Egal was es ist, auch im hohen Alter, Gott kann Dinge geschehen lassen. Dein Gebet ist erhört worden, Zacharias. Weißt du, du hast 100 Mal gebetet oder 1000 Mal für eine Sache gebetet und so weiter und dein Wunsch ist nicht erfüllt worden. Gib dich nicht auf und sag, also das brauche ich nicht mehr erwarten. Zu meinen Lebzeiten wird das nicht mehr passieren. Du glaubst es. Und du wirst vielleicht überrascht sein, dass es gerade noch in deinen Lebzeiten passiert. Ihr Junge soll einmal der Wegbereiter des Messias sein, der Herold des himmlischen Königs. Und sie glaubten und sie haben das angenommen, dass der Engel zu ihnen gesprochen hat. Also zu Elisabeth, die war Feuer und Flamme. Frauen glauben sowieso viel leichter. Männer wollen das alles verstehen mit dem Kopf. Frauen glauben mit dem Herzen. Und sie wussten, Gott hat es versprochen, Gott wird sein Versprechen einlösen. Aber wann? Gott sagt, zu deinen Lebzeiten. Du wirst es noch erleben, Zacharias. Wir haben den Simeon in der Bibel. Der war auch so ähnlich, aber der hat keine Frau gehabt. Da war nur die Hanna, eine Bekannte von ihm und so weiter. Aber auf Anregung des Heiligen Geistes kommen die beide im Tempel. Und was kommt gerade in dem Augenblick, wo die in dem Tempel sind und beten, kommt Jesus, oder Jesus kommt nicht, wird reingetragen, kommen Maria und Josef und bringen das Kind. Und dann sagt Simeon, ich werde das Kind segnen. Und während das Kind segnet, fällt der Heilige Geist auf ihn. Und sagte, und Herr, und nun kann dein Diener heimgehen, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, deinen Erlöser gesehen. Aber auf Anregung des Heiligen Geistes. Du siehst alles um Weihnachten. Weihnachten ohne den Heiligen Geist kannst abschreiben. Weihnachten ist nichts also für Antipfingstler. Weihnachten ist für Menschen, die an den Heiligen Geist glauben. Und durch die ist Weihnachten passiert. Nicht nur für Theologen und Philosophen und die nur sich an der Schrift festgehalten haben. Nein, die am Heiligen Geist sich festgehalten. Auf Anregung des Heiligen Geistes kommen sie mir und sagen, gib mir das Kind, ich segne es. Und was für eine Freude entsteht im Tempel. Zacharias ist an der Reihe jetzt als Priester, das Opfer zu bringen. Weißt du, er denkt, das ist alles Routine. Gott kann sogar im Beruf einem begegnen, in seiner Routine. Und Gott unterbricht uns in der Routine. Weißt du, wir sind manchmal in so frommen, religiösen Routine drin. Alles so zur gewohnten Zeit. Aber Gott kann das alles unterbrechen und abbrechen und was ganz Neues anfangen. Was ganz Neues anfangen. Weißt du, plötzlich kommt ein ganz anderer Geruch im Raum. Plötzlich erschrickt der Zacharias und sagt, mein Gott, was ist denn das? Neben mir rechts steht ein Engel Gottes, ein Bote Gottes. Die Juden glaubten an eine ganze Menge Engel. Über 600 verschiedene Engel hatten sie in ihrer Auflistung, in ihren Büchern. Vieles haben sie von Babylon mitgenommen, ist auch egal. Aber dass plötzlich Gabriel, der oberste der Engel, neben mir steht, also dass Gott gerade nicht irgendwie einen kleinen Zwergengel zu mir schickt, nein, den obersten Engel, den Diener Gottes. Und er bekommt Angst. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Ist das ein guter Engel? Was bringt er mir jetzt? Fürchte dich nicht, Zacharias. Fürchte dich nicht. Gute Engel bringen Gebetsantworten. Böse Engel, die bringen Unheil und Unglück. Du musst aufpassen, welcher ein Engel ist, ob er sich identifiziert. Weißt du, der Teufel ist auch ein Engel, ein gefallener Engel. Verstehst du, und spricht ich. Spricht auch in Ich-Form. Schau, Jesus, er kommt sogar mit der Bibel in der Hand. Ist auch ein Engel gewesen, spricht also mit der Bibel. Es steht geschrieben, redet wie ein Pfarrer. Fürchte dich nicht, ich bringe dir die gute Nachricht. Dein Gebet ist erhört. Ihr werdet einen Sohn bekommen und du sollst ihn Johannes nennen. Er wusste gar nicht, was da passiert, wie es sich verhält, wie soll das überhaupt weitergehen. Er kann sich nicht vorstellen. Biologisch ist das nicht möglich, aber göttlich ist es möglich, theologisch, ja. Und Theologie ist, dass Gott etwas macht, dass Gott etwas geschehen lässt. Ihr hört dazu, was der Engel ihm sagte, ihr konntet es nicht fassen. Euer Sohn wird etwas ganz Besonderes sein. Er wird den Anfang einer neuen Epoche sein. Er wird der Wegbereiter des Herrn sein. Er, euer Sohn, dein Sohn. Ja, aber Herr. Und siehst, wenn du weißt, dein Kind hat eine Berufung, dann investier alles in die Berufung deines Kindes. Und ich würde sagen, fast jedes Kind hat eine große Berufung, auch wenn es noch ein ganz kleiner Säugling ist. Auch wenn es wirklich noch sehr schwach und gebrechlich ist, segne das Kind. Ich ermutige immer wieder Eltern, oder wenn ihr Besuche macht irgendwo bei euren Familienangehörigen jetzt zu Weihnachten, und wenn da kleine Kinder sind, segne die Kinder. Ihr wisst gar nicht, was ihr da anstellt. Ihr wisst gar nicht, was ihr da anstellt. Segne die Kinder. Ich werde nie vergessen, für mich persönlich, meine Mutter hat mich zu meinem Uropa mal hingebracht. Wir wollten den Uropa mal sehen. Also ich habe viel von ihm gehört, aber noch nie gesehen. Und dann komme ich hin und bin so ein kleiner Knirps, 8 Jahre vielleicht alt gewesen. Und er sieht mich und sagt, ist das der Johannes? Und meine Mutter sagt, ja, kann er reinkommen? Und ich komme rein und zu Opa und will den Opa ja kennenlernen, wie sieht er aus, aber der lag im Bett und war fast 90 Jahre alt. So, lag im Bett und dann sagte er, kannst du hingehen und die Tür zumachen? Und ich dachte, naja, was soll's, was wird passieren? Und dann sagte er, komm her, nachdem ich die Tür zugemacht habe, und was willst du? Dann legt er mir seine Hand auf meinen Kopf und fängt an, da irgendwas zu sagen. Irgendwie, ich wusste gar nicht, was da passiert mit mir. Naja, ich habe gedacht, Opa will mich nur berühren und lieb haben und streicheln. Ich habe mir das alles gefallen lassen. Aber als ich Christ wurde später, habe ich begriffen, der hat mich gesegnet. Der Segen der Eltern baut der Kinder Häuser. Und du weißt gar nicht, was durch einen Segensspruch weitergereicht wird. Nur ein Segensspruch. Herr, gebrauche das Kind als dein Werkzeug. Gebrauche das Kind als dein Diener. Gebrauche das Mädchen als, ja, eine Maria, eine Esther, eine Judith. Du kennst ja diese ganzen biblischen Gestalten, die guten, heiligen Frauen. Das Kind soll der Bote des Messias sein. Gebrauche einfach so ein Wegbereiter für den Herrn. Gott hat viele Jahre versprochen gehabt, ein Bote wird kommen, die Wiederherstellung wird passieren. Und Elia muss nochmals kommen, dieser starke Mann Elia, der muss noch kommen. Aber dein Johannes ist es, dein Johannes. Und jetzt ist es soweit. Gott erfüllt sein Wort, die Zeit ist reif geworden. Wenn die Zeit reif ist, kommt alles von selbst, da kannst du es nicht einmal verhindern. Ich möchte euch ein paar Wahrheiten sagen, die mir groß geworden sind. Weißt du, da musst du den Leuten nicht mehr viel erklären. Plötzlich wissen die das. Plötzlich spüren sie das. Plötzlich ist etwas im Raum. Plötzlich steht ein Engel rechts neben ihnen. Wenn die Zeit reif ist, weißt du, da muss man sich nur Gott zur Verfügung stellen und da geht alles Schlag auf Schlag. Heute werden geistlich so viele unreife Früchte geerntet, etwas gemacht. Weißt du, wir machen jetzt Feuerkonferenz, wir machen jetzt Erweckungsversammlungen, wir machen jetzt dies und jenes und so weiter. Alles lieb und nett und schön und gut. Wir müssen zur Zeit und zur Unzeit predigen. Aber weißt du, wenn die Zeit reif ist, da musst du nicht mal den Mund aufmachen. Die Leute kommen und wollen sich bekehren. Also ich habe einige Erweckungsstunden erlebt in meinem Dienst. Die Leute kommen rein, du hast noch nicht mal angefangen zu predigen. Pastor, ich will mich bekehren, was muss ich tun? Das ist das Schönste, was es gibt. Das ist das Schönste, was es gibt, wenn die Leute so herkommen. Die Zeit ist reif. Ich meine, die Jesus-Bibel-Erweckung und so weiter. Oder die charismatische Bewegung, als die angefangen hat. Da kommen die Leute, Pastor, bringen Sie uns den Heiligen Geist. Erzählen Sie was über den Heiligen Geist. Die Zeit muss reif werden. Und dann sind die Leute hungrig, dann haben sie Appetit. Und wenn die Leute keinen Appetit haben, du kannst die leckerste Speise kochen. Keiner will das essen. Keiner will es genießen. Wenn die Zeit reif ist, da wird nicht mehr groß über Glauben gefragt. Hast du Glauben oder nicht Glauben? Zacharias hat keinen Glauben gehabt. Und Gott ist trotzdem zu ihm gekommen. Er hat gebetet. Ja, es wäre schön, wenn das wahr werden würde. Weißt du, die Maria war noch eine Jungfrau. Die Zeit war reif, als das alles passierte. Und ich sag auch für Deutschland, und ich bin sehr überzeugt für Deutschland, wenn die Not anheben wird, und die Not wird anheben, brauchen wir gar nicht weiterdenken. Strom wird teurer, Wasser wird teurer, Luft wird teurer, alles wird teurer. Ja. Und so weiter. Und die Leute haben jetzt schon Angst, wie bezahle ich meine Miete? Und wie komme ich da durch? Ich weiß das. Es wird immer enger. Die Armen nehmen zu. Die Armut nimmt in unserem Volk ganz massiv zu. Diese Armutsschere in unserem Volk. Und die Leute werden Gott suchen. Wisst ihr, die Menschen werden auf die Knie gehen. Und da bleibt nur noch, uns hilft nur noch das Beten. Und uns wird nur noch das Beten helfen. Und da wird die Zeit reif sein, wo wir dann sagen können, Leute, versuch's mit Jesus. Versuch's mit Gott. Versuch mal, halt dich an den Herrn und der Herr wird dich nicht in den Stich lassen. Der Herr wird dich seinen durchbringen. Weißt du, wenn die Zeit reif ist, dann ist es egal, in welcher Verfassung du bist, ob du jung oder alt bist, arm oder reich. Das geht, das funktioniert. Irgendwie, wie soll das zugehen? Weißt du, da kommen sie nach Bethlehem, keinen Platz in der Herberge, aber sie finden doch noch ein Plätzchen irgendwo. Und die sind zufrieden mit einem Plätzchen. Zacharias konnte alles kaum glauben und fassen. Deshalb wagt er den Engel zu fragen, ja, aber woher soll ich das wissen, dass es stimmt? Du bist auch so ein Zacharias. Woher soll ich wissen, das, was der Pastor hier predigt, dass es gerade für mich ist, dass das für mich gilt? Wir sind doch schon so alt und eigentlich können wir keine Kinder mehr bekommen. Du denkst auch manchmal, woher soll ich wissen, dass Gott hält, was er verspricht? Woher soll ich wissen? Wir sind manchmal so kritisch, so kleingläubig. Und deshalb sagt auch der Herr Jesus, oh ihr Kleingläubigen, wie lange muss ich euch ertragen? Gott hat uns so viel in seinem Wort versprochen, dass er immer bei uns sein will und dass er uns tragen will und bis ins hohe Alter und dass er unsere Gebete erhören will. Und Gott hält, was er verspricht, er lügt nicht. Aber weißt du, wie kann ich da sicher sein? Lass dich einfach in die Arme Gottes fallen und du wirst merken, das funktioniert. Es funktioniert. Wenn nichts funktioniert, einfach sich in die Arme Gottes fallen lassen. Herr, komm ich um, so komme ich um, es ist egal. Ich lass mich in deine Arme fallen und du trägst mich durch. Du trägst mich durch. Gottes Wege sind nicht schwer. Soll ich dir sagen? Ich als Mensch denke, oh Gott, deine Wege sind so schwer, was du mir auflastest, was du mir aufwürdest, was du mir zumutest. Weißt du, Gottes Wege sind nicht schwer, muss ich heute sagen. Ich muss meine Meinung korrigieren. Und ich muss hier einfach die Dinge neu formulieren. Gottes Wege sind nicht schwer. Wir machen uns dieses Ding schwer. Wir machen es so kompliziert. Unser Verstand. Weißt du, würden wir mit dem Herzen glauben, wäre es viel einfacher. Die Bibel sagt, so du mit dem Herzen glaubst, nicht mit dem Kopf. Wie versuche also mit dem Kopf zu verstehen, woher weiß ich, dass es richtig ist, dass es stimmt, dass es wahr ist. Weißt du, unser Gefühl, wir sollten viel mehr nach unserem Gefühl gehen. Wir haben einen großen Gott, einen starken Gott, einen mächtigen Gott und mit dem kommen wir durch. Unser Herz, unsere Seele, glaub mit deiner Seele, nicht mit deinem Kopf. Unser Kopf ist meistens unser großes Hindernis, also mir zumindest. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube nur das, was ich verstehe. Aber was ich nicht verstehe mit den Dingen? Mit dem Herzen glauben. Weißt du, der Verstand kann nicht alles begreifen. Aber so kindlicher Glaube ist einfach, ja, Vater, du hast es gesagt, es ist wahr, es stimmt. Das Herz liebt, das Herz vertraut, das Herz hofft. Zacharias ist ein Theologe. Eigentlich muss man noch etwas sagen, was mir in dem Lauf der Jahre aufgefallen ist. Viele Christen sind zu theologisch, zu intellektuell. Die wollen alles verstehen. Wie funktioniert es? Eins und eins ist zwei. Nein, bei Gott sind es fünf. Gott rechnet ganz anders. Woher soll ich wissen, dass es stimmt? Hör auf, alles genau zu wissen zu wollen. Die Zeit ist vorbei. Gott hat es gesagt und was Gott sagt, stimmt. Kannst du Amen sagen? Es stimmt. Du musst nicht. Ich muss verstehen. Ich muss verstehen. Weißt du, du weißt vielleicht nicht, was du jetzt den Kindern vorsetzen sollst zum Essen. Oder was sollst du schenken? Kannst gar nicht schenken. Weißt du, und überleg dir auch gar nicht viel. Geh in den Wald und sammel ein paar Holzstücke und schnitzel was dabei. Und du wirst merken, da kommt auch was Gutes dabei raus. Und vielleicht kommt das besser an, als wenn du für 1.000 Euro was kaufen würdest. Weißt du, was von Herzen kommt, geht auch zu Herzen. Aber wir müssen alles verstehen. Der weiß, so er mir, so ich dir. Nein, schenk dein Herz. Diene mit dem Herzen. Folge Jesus mit dem Herzen. Stimmt es oder stimmt es nicht? Der Engel erklärt ihm, ich bin Gabriel. Hör mal, ich bin Gott. Ich bin ein Diener Gottes, ich bin ein Bote Gottes, ich bin Gabriel. Und Gott selbst hat mich zu dir geschickt. Also, ich stehe im Auftrag Gottes. Und frag doch nicht so dumm. Wir stellen oftmals an Gott dumme Fragen, Entschuldigung, aber das ist so. Womit soll ich das wissen, dass es richtig ist, dass ich nicht einen bösen Geist aufgesessen bin, einen Dämon womöglich noch, und ein Aberglauben. Da erzähle ich etwas meinen Leuten und es stimmt gar nicht. Ich bin der Diener Gottes, Gott hat mich zu euch geschickt. Aber es wird etwas geschehen, mein Freund. Weil du nicht geglaubt hast, Zacharias, wirst du stumm werden. Du wirst nicht mehr reden können. Es wird geschehen. Und dann verschwand der Engel, bis Maria kam und bis das Kind kam. Bis das Kind im Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, hat Johannes, der kleine Johannes, oder noch nicht, der war noch nicht der Johannes, aber dieses Embryo Johannes hatte in Zungen gesprochen. Woher weiß die Elisabeth, dass er mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde? Er lachte, er hüpfte, er freute sich. Weißt du, und die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Der hüpfte, dieses kleine Bambino. Mein Sohn hat geheiratet und jetzt schickt er uns ein Foto, und also ihr Hochzeitsbild und euer zukünftiger Enkel. Aber die sind so klein, der zukünftige Enkel. Nur ganz klein. Nur einige Wochen alt. Und euer zukünftiger Enkel. Weißt du, aber das Kind hüpfte im Bauch der Mutter. Wenn Gott einfach anfängt zu reden, verstehst du den Menschen die Sprache. Wir können sowieso nicht Sprache sprechen. Und genau das ist bei Zungensprache sprechen. Weißt du, da hören wir zu babbeln, da hören wir auf zu quatschen, da hören wir auf was zu erzählen, dem lieben Gott, Romane zu erzählen, Stories Gott zu erzählen. Wenn der Geist Gottes auf unser Leben kommt, wir sind sprachlos, sondern es fließt dann was anderes aus dem Herzen heraus. Auch Zungensprache ist eine Sprache des Herzens. Und die Leute fragen, wo bleibt denn der so lange? Da kommt er gar nicht mehr raus. Und als er rauskommt, kann er nicht mehr sprechen. Vorbei. Und jetzt musst du anders mit den Leuten kommunizieren. Entweder Zeichensprache oder einen Zettel nehmen und aufschreiben. Schriftlich kommunizieren. Gott löst sein Versprechen ein. Und wenn Gott sein Versprechen einlöst, dann bist du auch sprachlos. Also sowas haben wir noch nie gesehen. Wer ist das, dem Wind und Wetter gehorchen? Wer ist das, wenn Gott wirkt? Gott beteiligt jetzt auch den Zacharias an dem ganzen Heilsgeschehen, der ganzen Heilsgeschichte, der ganzen Weihnachtsgeschichte, der Erlösungsgeschichte. Erst erzählen sie niemandem davon, aber dann, es kommt doch raus. Plötzlich ist neues Leben im Haus des Zacharias. Die Nachbarn kommen zusammen und sagen, also wenn das Kind auf so eine merkwürdige Weise angekündigt wurde und alles passiert, das muss was ganz Besonderes sein. Und Zacharias wird gesagt haben, ja, das ist was ganz Besonderes. Er ist der Wegbereiter für den Herold, für den König, für den Messias. Das ist ein besonderes Kind, sagten die Leute immer wieder. Das ist ein besonderes Kind. Wir sollten die kleinen Kinder loben. Segnen heißt loben, Gutes sagen. Weißt du, viele Kinder sind verflucht von ihren Eltern, denn der Segen der Eltern baut der Kinderhäuser. Ja, aus dir wird nichts. Du kannst nichts. Und so weiter. Und da geht ein Fluch über Generationen und da muss gebrochen werden. Deshalb, dieses Kind ist etwas ganz Besonderes, haben die Leute gesagt. Und das baut der Kinderhäuser. Das gibt Halt und Haltung. Und wenn ein Kind nicht gelobt wird, wenn einem Kind nicht Hoffnung gemacht wird, du, aus dir wird mal was oder aus dem wird noch das und das. Rede gut über deine Familie, über deine Kinder, über deine Enkelkinder und Urenkel. Einfach positiv reden. Dummes Zeug kannst du dem Teufel überlassen. Aber rede positiv. Erzähl, der Junge, ich stelle mir den vor, der wird mal ein Prediger. Oder meine Urenkelin, die wird mal eine Sängerin und wird Gott loben und preisen. Erzähl Positives über die Kinder. Denn wer einem dieser Kinder Ärgernis gibt, dem wäre besser, der wäre gar nicht geboren, steht in der Bibel. Man soll also positiv über Menschen reden, grundsätzlich, aber ganz besonders, wenn die Weichen zu dem Leben eines Menschen gelegt werden. Ich denke nur, es ist wichtig, dass wenn ein krankes Kind ist, Kind, du wirst gesund werden. Gib dich nicht auf. Also wir beten, dass du gesund wirst. Du wirst gesund werden. Und dieses Kind hört es vielleicht mit einem Ohr, beachtet es gar nicht, registriert gar nicht, aber sein Unterbewusstsein. Krankheit und Gesundheit beginnt im Kindesalter. Und der Johannes noch gar nicht geboren, wird erfüllt mit dem Heiligen Geist. Stell dir mal sowas vor. Segnet. Wir sind dazu da. Das ist ein besonderes Kind. Das ist ein besonderes Kind. Und als dann das Kind dann den Namen bekommen soll, wie soll er heißen? Natürlich, er ist ja Priester, Zacharias. Der sollte ja auch wieder Zacharias heißen. Und alle wollen wissen, wie heißt das Kind? Und der Vater gibt jetzt den Namen. Und der Name ist Johannes. Und er schreibt auf, er soll Johannes heißen. Und die sind entsetzt. Wieso denn Johannes? So hieß doch noch niemand in unserer Familie, in unserer Sippe, in unserer Linie da. Lasst uns mal den Zacharias fragen, sagten sie. Und er nahm eine kleine Tafel, schrieb auf und er sagte, Johannes. Warum? Weil Gott diesen Namen schon genannt hat, aus der Ewigkeit her. Schon gewusst hat, dieser Name ist wichtig. Menschen, die echt glauben, brechen mit der Tradition. Und die geben nicht ihren Namen gleich weiter. Das muss so sein aus Anstand. Von meiner Familie. Wir sollten auch die ganzen Familientabus brechen. Ich muss mich nicht nach meiner Familie richten. Die richtet sich nach mir auch nicht. Nein, wir müssen uns nach Gott richten. Und fragen, was sagt mir die Ewigkeit? Was ist dort vorgegeben? Er nennt seinen Sohn so, wie Gott befohlen hatte und macht keine faulen Kompromisse. Und oft merken wir, wenn wir so Namen geben, nur so auf Dünken, weil jetzt gerade die Königin so heißt oder der König so heißt und einfach den Namen geben. Guck mal, wie viele haben da im Dritten Reich Adolf geheißen. Nur einfach, weil sie da dem Führer gefallen wollten und den Jungen da dem Adolf geweiht. Und hinterher haben die sich geschämt und sich umbenannt. Wir sollten uns fragen, ist der Name von Gott her gewollt? Dann ist das Kind glücklich. Auch wenn es komische Namen hat. Aber es ist von Gott gewollter Name. Von Gott bestätigter Name. Und als er aufschrieb und der Standesbeamte dann eintrug im Buch, wie das Kind heißen soll, plötzlich war seine Sprache wieder da. Plötzlich konnte er wieder sprechen. Es war ein Zeichen, Gott war in der Sache. Und wir sollten immer wieder auf die Zeichen achten, auf die Wunder. Bestätigt Gott das oder nicht? Und zwar die Bestätigung, weißt du, wo die Bestätigung passiert? Nicht bei den anderen Leuten draußen irgendwo. Die Bestätigung passiert immer bei dir selbst. Der kann plötzlich sprechen. Der hat wieder Freude. Der hat seine Sprache wieder. Er konnte wieder reden, Gott loben und preisen. Und das macht er gleich richtig los, legt richtig los. Er dankt Gott dafür, dass Gott sein Wort erhält und dass Gott die Menschen lieb hat und sein Volk retten wird. Und bald hört in der ganzen Stadt die Leute erfahren, das Kind ist was Großes. Das wird groß sein. Der wird den Messias den Weg bereiten. Und die Menschen wunderten sich, das muss ein besonderes Kind sein, sagten sie. Was wird aus dem Kind doch mal werden? Weißt du, da wird Glaube hineinprojiziert. Und ich sage euch, es ist wichtig, dass wir in einen Menschen, in eine Sache oder was es auch immer ist, Glauben hineinprojizieren. Die Leute haben gesagt, aus dem Johannes, aus diesem Buch da wird mal was. Da wird mal was. Wenn du einem Menschen die Hoffnung abschneidest und die Hoffnung nimmst, aus dem wird nichts. Der wird schwer haben, was zu werden. Zacharias wusste es. Der Engel hatte gesagt, Johannes wird der Bote des Herrn sein. Und schon lange bevor der Bote geboren wurde, der Bote ist noch gar nicht geboren, also der König ist gar nicht geboren, aber der Bote ist schon da. Die Boten sind immer früher da, bevor der König kommt. Und da wird etwas hineinprojiziert. Wir müssen lernen, auch als Christen in eine Sache immer wieder etwas hineinprojizieren. Es wird gut werden. Weißt du, aus deiner Situation, red nicht über deine Situation negativ. Du zerstörst dich selbst nur. Projiziere Gutes in deine Situation. Der Herr ist mit uns, der Herr behütet uns, der Herr lässt sein Angesicht über uns leuchten, der Friede Gottes ist über uns. Einfach was Gutes. Auch das Schlechte. Das Schlechte ist da. Ignoriere das Schlechte. Erzähl, dass Gott groß ist. Dann bleibt kein Platz für den Teufel mehr. Der Sohn des Zacharias wird eine Reformation in Israel einleiten. Er wird sich vielleicht nicht im Tempel aufhalten. Das muss er auch gar nicht unbedingt. Aber er wird am Jordan, dort, wo die Kinder Israel zum ersten Mal das Land betreten haben, das gelobte Land, dort wird er seinen Dienst tun. Dort wird er seine Kanzel aufschlagen. Gott hat unsere Gebete erhört. Gott fängt wieder was ganz Neues in Israel an. Auch wenn kein Glaube dahinter war und wenn es schwer war zum Glauben und sich vorzustellen, wie soll das passieren? Es passiert, weil Gott dabei ist. Oft beten wir, aber wir glauben nicht um die Erhörung. Gott möge uns vergeben. Wir sind alle die gleichen, auch sogar Pfingstler. Ich denke nur an die Apostelgeschichte, wo die Apostel da beten, Petrus ist im Gefängnis, die beteten, Petrus steht an der Tür und klopft an und da rennt die Magd zurück und sagt, Petrus ist draußen. Glauben wir nicht. Sein Geist wird noch sein. Aber der steht wirklich draußen. Und so sind Christen, so sind sogar Pfingstler, so sind sogar geisterfüllte Christen, die beten, dass sogar die Städte wackeln. So stark konnten sie beten. Aber da steht Petrus draußen und die lassen ihn gar nicht rein. So, Zacharias, obwohl er Priester ist, obwohl er Gott dient, obwohl er im Heiligtum steht, hat selbst noch nie ein Wunder gesehen, aber jetzt passiert ein Wunder mit ihm und an seiner Frau und an dem Kind. Im Alten Testament von einer herausragenden Persönlichkeit wird immer meistens so Geburt durch Engel oder durch irgendwelche Umstände angekündigt. Immer wieder. Und weißt du, ich möchte jeder Mutter, jeder werdenden Mutter einfach sagen, es ist so wichtig, dass du etwas Großes von deinem Kind erwartest. Du projizierst in dein Kind das alles hinein. Und du glaubst gar nicht nur, dass deine Blutgruppe oder dein Charakterzüge oder Temperamentart und das und jedes in das Kind hineinprojiziert wird. Nein, das Kind kriegt so viel mit. Sogar als die Mutter des Herrn reinkommt, spürt das Kind, da kommt eine Heilige rein. Die Maria. So ist auch mit Johannes dem Täufer. Weißt du, als der Zacharias auf dem Höhepunkt seiner Bahn war, hat Gott abgeschnitten, jetzt kommt was Neues. Jetzt beginnt das Neue Testament, der neue Bund. Jetzt kommt der Johannes und der leitet etwas ein, der ist der Wegbereiter, macht dem Herrn eine Bahn und er macht alles richtig. Er verkündigt Buße, das war seine erste Predigt, tut Buße und dann tauft er die Leute. Ja, ich wollte auch noch sagen, am 31. Dezember haben wir Taufe. Auch so Wegbereitung für den Herrn. So, Gott fängt was ganz Neues an. Und zwar ein für alle Mal. Und Johannes war derjenige, der nachher Jesus zum Sünder machte, denn er wurde uns zur Sünde gemacht. Johannes sieht Jesus kommen und sagt, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Das taucht zum ersten Mal, Jesus wurde Sünder, mit unserer Sünde beladen. Und ja, das konnte nur einer machen, der Priestersohn des Zacharias, der von Gott berufen war. Unberufene Menschen haben im Reich Gottes nichts zu suchen. Und er war von Gott berufen, auch wenn er zuerst mal nur traditionell Gott diente. Viele Menschen wurden von Gott berufen, indem sie traditionell, formalistisch Gott dienten, aber plötzlich hat Gott sie rausgerufen. Die Leute müssen aus dem Tempel rausgerufen werden, die müssen aus der Kirche rausgerufen werden, die Leute müssen aus den Gemeinden rausgerufen werden, die müssen aus der Welt herausgerufen werden. Denn nur Ekklesia ist Gemeinde Jesu, die Herausgerufene. Und das ist beim Zacharias so passiert. Zacharias verrichtet schön brav seinen Dienst und jetzt wird er erwischt. Stell mal vor, du dienst Gott irgendwo ganz brav, treu an deinem Platz und plötzlich sagt der Herr, nein, nein, mein Kind, du bist für was ganz anderem berufen. Du hast andere Aufgaben, noch andere Qualitäten, du hast noch ganz anderes Potenzial. Ist ganz verwirrt, der Mann. Also ich wär's auch, wenn plötzlich so ein Engel neben mir steht und sagt, Johannes oder Matthäus, weißt du, plötzlich, da fällt die Gabel aus der Hand, ist entsetzt, erschreckt. Weißt du, diese mächtige Erscheinung, er denkt, ich, Herr, weißt du, man dient Gott in Demut. Und plötzlich kommt der Herr und sagt, du bist derjenige. Ja, ich bin der Kleinste wie der Gideon. Ich bin der Kleinste, bin der Schwächste und der Ärmste und was weiß ich. Wir sind manchmal viel zu bescheiden. Wenn Gott zu dir redet, dann nimm das so aus der Hand Gottes, dass er dich so sieht. Und sag nicht, oh Gott, oh, ich bin der letzte Dreck. Weißt du, das ist sogar Beleidigung Gottes. Wenn Gott sagt, du bist würdig, dann bist du würdig. Wenn er sagt, du bist heilig, dann bist du heilig. Wenn er sagt, du bist gerecht, dann bist du gerecht. Schrecken und Furcht kommt über ihn. Und der Engel sagt, fürchte dich doch nicht, Zacharias. Und dann, als er nach Hause kommt, als er hört, meine Frau ist schwanger oder fährt, dann jubeln sie und Freude erfüllt das ganze Haus. Zacharias freut sich. Weißt du, ein Mensch erschrickt immer, wenn er berufen wird zu was Großem. Erschrickt sich. Wenn du dich nicht erschrickst, hast du keine richtige Berufung. Weißt du, bei einer richtigen Berufung zitterst du, sagst, nein Gott, ich bin nicht fähig, ich bin nicht würdig, ich bin nicht reif, ich bin noch nicht so weit. Ich bin ein großer Sünder, sagt Paulus. Ich soll ein auserwähltes Werkzeug sein. Ich Mörder. Ich Verfolger der Gemeinde. Weißt du, wenn Gott uns beruft, erkennen wir plötzlich unsere Schwäche. Ich bin zu alt. Ich bin zu jung. Bin zu klein. Bin zu schwach. Weißt du, schau nicht auf dich, sondern schau, was Gott alles durch dich vollbringen kann. Du musst es nicht machen. Die meisten Leute denken, ich muss das tun, ich muss das sein, ich muss aktiv werden. Nein, wenn Gott in dir ist, bist du plötzlich aktiv. Du bist plötzlich in Aktion. Du bist nicht mehr zu bremsen. Dann muss die Feuerwehr kommen, um dich aufzuhalten. Wir müssen nur Ja sagen zu seinen Willen und zu seinen Wegen. Und vielleicht müssen wir eine ganze Weile mal sprachlos werden. Weißt du, du kannst nicht mal mehr beten. Der Zacharias konnte nicht mal mehr beten. Der war sprachlos. Der konnte höchstens seine Gebete auf der Tafel schreiben. Oder in seinem Geist sich vorstellen und so sagen. Er war sprachlos. Wenn Gott auf dein Leben kommt, dann kannst du gar nicht mehr beten. Du weißt gar nicht mehr, was du beten solltest. Kannst auch nicht mehr singen. Kannst auch nicht mehr predigen. Kannst nicht mal das Opfer bringen. Du kannst nicht sagen, wie was und wofür. Weißt du, wenn Gott einen berührt, dann musst du vielleicht ein Stück weit sogar Abstand nehmen von allem. Sagen, ich bleib hier zu Hause heute. Nicht, dass du jetzt zu Hause faul spielst und vor dem Fernseher sitzt. Nein, da tust du ganz was anderes vielleicht. Dann betest du in deinem Geist und Gedanken oder liegst vor dem Herrn oder weinst. Doch dem Schrecken weicht die Freude nachher. Also der Freude weicht nachher der Schrecken. Wenn die Freude da ist, das Kind ist da, unser Baby am achten Tag, dann Johannes. Und dann können wir wieder sprechen. Und dann kommt die Maria Und da ist Freude da. Guck mal, diese zwei Frauen, was die alles sich so auszutauschen hatten. Maria, die Junge. Aber jetzt musst du vorstellen, die alte Elisabeth, da ist noch ein Problem, ein christliches Problem. Weißt du, die Junge kriegt den Herrn und ich krieg nur den Knecht, den Boten, den Herold, die kriegt den Herrn. Weißt du, oft sind Christen neidisch aufeinander. Aber du siehst, die zwei waren reif, jeder in ihrem Stand, jeder in ihrer Aufgabe, jeder in ihrer Berufung. Sie waren reif. Die Elisabeth war nicht böse auf dieses junge Ding da, aus den Bergen von Nazareth. Und sie freut sich. Und als sie reinkommt, das Baby hüpft vor Freude. Wir sollen aufhören, neidisch auf Dienste anderer Leute zu sein, auf ihre Produkte, was sie produzieren. Das sind sie. Jeder, der eine trägt Jesus aus und der andere trägt den Johannes aus. Und alle sollen zufrieden sein. Aber dann diese Freude. Die Maria wollte wahrscheinlich ihre Freude sagen, guck mal jetzt, der Josef, der nimmt sich meiner an, das wird alles gut werden. Und dann läuft sie von Nazareth bis dort unten, 7 Kilometer vor den Toren Jerusalems, wo die Elisabeth wohnte, in diesem Kaff, in diesem Dorf, in dieser Schlucht, wo sie dort lebten. Es sind 150 Kilometer. Ich weiß nicht, wie das Mädel gelaufen ist. Allein wird sie nicht gelaufen sein. Es ist zu gefährlich gewesen, durch Samaria zu laufen. Die Samariter waren nicht gut den Juden gesonnen. So wahrscheinlich war Josef mit dabei, hat die Maria hingebracht zu der Elisabeth. Und jetzt die zwei Frauen, die beten zusammen, die tauschen sich aus, die ergänzen sich gegenseitig, ermutigen sich gegenseitig. Weißt du, die reifen miteinander. Und so entsteht die Freude am Reich Gottes. Und Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist Reich Gottes. Ohne diese Geschichten von Maria, Josef, Zacharias und all diesen anderen Geschichten, ohne diese Geschichten wäre Evangelium gar nicht machbar gewesen. Wäre Evangelium nie entstanden. Wäre Weihnachten gar nicht zustande gekommen. Wäre Weihnachten ein Trauerspiel. Ja, Sonnenwende. Oder was weiß ich, wie wir die Feste da nennen würden. Oder wir würden dann mit den Juden an der Klagemauer stehen und bejammern, oh Messias, komm Messias. Nein, weißt du, die Geburt zweier Kinder, zweier von Gott gezeugten, von Gott inspirierten Kinder, Johannes und Jesus, zwei Kinder, die Mütter sind so eng beieinander. Du siehst, sie wachsen ein Stück weit zusammen. Und dann, als Johannes geboren wurde, da hat Maria wahrscheinlich das Haus verlassen. Psalm 22, Vers 5, da heißt es, und jene, die auf dich warten, werden nicht enttäuscht werden. Gott hört Gebete. Jene, die auf dich warten, werden nicht enttäuscht werden. Unsere Väter haben auf dich gewartet. Seit Beginn der Welt haben alle Gerechten auf dich gehofft und du hast sie nicht enttäuscht. Psalm 22. Wenn du von Gott enttäuscht bist, wenn er dein Gebet bis heute nicht erhört hast, lies diesen Psalm, lies diesen Abschnitt. Und jene, die auf dich warten, werden nicht enttäuscht werden. Gott enttäuscht uns nicht. Gott hat in der Weihnachtszeit, auch wenn es 400 Jahre nichts passierte, Gott hat nicht enttäuscht. Die Gläubigen damals erwarteten den gerechten Sohn von Gott, der Gerechtigkeit schafft auf dieser Welt. Und diese Welt braucht Gerechtigkeit, Geschwister und Freunde. Dass so viel Ungerechtigkeit und Elend, wie wir heute haben, hat es noch nie gegeben. Und zwar weltweit. Weißt du, wenn es in Deutschland nicht gefallen hätte, hätte es nach Amerika auswandern können. Oder nach Australien. Heute, wo wir es auswandern, die Ungerechtigkeit ist überall. Überall, wo Materialismus ist. So, wir brauchen einen Gerechten, der wieder Gerechtigkeit herbeischafft. Aber die Gerechtigkeit hat seinen Preis. Maria und Josef, Zacharias und Elisabeth. Weißt du, da müssen einige auf ihr Glück verzichten, vielleicht auch auf ihre Bequemlichkeit verzichten, auf ihren Komfort verzichten. Die müssen Opfer bringen, die müssen fliehen. Der Gerechte weiß, was es heißt, zu leiden. Und Jesus litt Ungerechtigkeit. Du weißt, was das alles bedeutet. So tröste dich mit den Worten aus Klagelieder 3, Vers 24 und folgende. Mein Anteil ist der Herr, deshalb harre ich auf ihn. Der Herr ist gut zu dem, der auf ihn hofft, zur Seele, die ihn sucht. Der Herr ist meine Seele Kraft und der Herr erfüllt meine Erwartungen. Der Herr gibt mir Hoffnungen und Sein Wort ist voller Hoffnung. Sein Wort ist voller Hoffnung. Und er spricht dieser Zacharias in seinem Gebet die Worte von Habakuk, Kapitel 2. Ich bin mir sicher, er kommt am Ende und enttäuscht uns nicht. Deshalb werde ich auch seiner harren, selbst wenn sein Kommen auf sich warten lässt. Denn er kommt gewiss. Er kommt gewiss. Zacharias Gebet ist erhört worden. Und du solltest auch weiter beten, dein Reich komme. Auch wenn der Teufel regiert. Auch wenn der Mammon regiert. Auch wenn die Materialisten regieren. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Hör nicht auf, das Vaterunser zu beten, gerade diesen Part. Das wird kommen. Das, was Christen Jahrtausende gebetet haben, das wird kommen. Das kann kein Teufel aufhalten und kein Antichrist. Auch wenn der Teufel viel Macht hat und viel versucht und vieles unternimmt. Aber es wird kommen, denn er selbst wird sein Kommen auf sich, auch wenn sein Kommen auf sich warten lässt, er kommt. Ich möchte schließen mit den Gedanken aus Daniel, Kapitel 10, Vers 12. Weißt du, Daniel hat gebetet, oh Herr, wie lange wird mein Volk in der Gefangenschaft bleiben? Wie lange? Und dann wartete auf Gott eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, 21 Tage. Und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, als der Engel dann schließlich voller Atemnot kommt. Daniel, dein Gebet wurde erhört, als du gebetet hast. Aber der Fürst von Medien und Persien hat mich aufgehalten, hat mich verhindert. Du glaubst gar nicht, es gibt Gebetsverhinderer in der unsichtbaren Welt. Es gibt Gebetsverhinderer. Denn von dem Tag, an dem du gebetet hast und begehrt hast zu wissen, wann das alles passiert und so weiter, wurde dein Gebet erhört. Dein Gebet wird nicht erst in 1000 Jahren erhört, dein Gebet wird an dem Tag erhört, wo du gebetet hast. Verstehst du das? Ist es deutsch? Ist es richtig? In dem Moment, ich bete jetzt, weil bei Gott gibt es keinen Raum und keine Zeit. Du betest jetzt und es passiert. Aber bis die Antwort zu dir kommt, vergehen Lichtjahre. Vergehen Lichtjahre. Aber die kommt. Und du wirst erstaunt sein, der Fürst von Medien und Persien hat mir aufgehalten. Weißt du, was es ist? Der gefallene Teufel, dieser gefallene Engel, und sagt, nun komme ich und bring dir Bericht, wie es deinem Volk am Ende dieser Zeit gehen wird. Und jetzt komme ich, aber nach 21 Tagen. Aber Herr, das ist viel zu spät. Nein, bei Gott gibt es kein zu spät. Bei Gott ist alles jetzt. Bei Gott ist alles jetzt. Herr, errette mein Haus, du hast es gebetet. Errette meine Familie. Und da ist kein einziger gläubig. Brauchst auch gar nicht dran glauben. Musst auch gar nicht so gläubig sein. Weißt, manche denken, oh, ich müsste noch bestimmt Römer 8 lesen und Psalm 23 ein paar Mal beten. Und dann muss ich vielleicht dies und jedes noch sprechen. Nein, du musst diese frommen Sprüche nicht oder Verse zitieren. Nein, dein Gebet ist von dem Moment, wo du gebetet hast, erhört. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. Dein ganzes Haus. Du musst jetzt Gott treu bleiben. Nicht nachlassen, nicht müde werden. Dich nicht aufgeben, dich gehen lassen. Einfach sagen, Herr, ich danke dir. Halleluja, meine Familie werde ich im Himmel wiedersehen. Die sehe ich vielleicht hier unten nicht mal mehr zu Weihnachten. Aber im Himmel werde ich sie alle sehen. Und dann kommen sie. Weißt du, nach Jahrtausenden kommen sie. Und du siehst, ach, das ist der und das ist der, das ist meine Großmutter, das ist meine Tante, alle meine Verwandten. Du und dein ganzes Haus. Um Davids Willen, steht in der Bibel, um Davids Willen wurden Könige verschont, nicht von ihrem Thron gejagt, bis auf Jesu kommen. Um Davids Willen hat der Herr immer gewacht, dass immer einer aus dem Haus Davids am Leben blieb, auch wenn nur ein kleines Kind. Immer wieder blieb einer übrig. Um Davids Willen. Der Ahab war ein böser König, Manasse war ein böser König, um Davids Willen. Hiskia wurde, sein Leben wurde sogar verlängert, um Davids Willen. Salomo blieb König über Juda, um Davids Willen. Der wäre auch schon längst vom Thron gejagt worden. Aber um Davids Willen, weil Gott David versprochen hat. Und wenn du jetzt einfach den Stammbaum noch Jesus studierst, beim Lukas, da wirst du feststellen, in diesem Stammbaum von Lukas, da sind noch Leute drin. Du sagst ja, wie gibt's denn das? Da sind Leute drin, die sogar Sünder waren, sogar komische Berufe hatten, Prostituierte waren. Um Davids Willen, um Jesu Willen. Weißt du, heute geht es nicht mehr um Davids Willen, sondern heute geht es um Jesu Willen. Um Jesu Willen. Um Jesu Willen. Deshalb hat der Engel auch damals zu der Maria gesagt, und du, Josef, auch nennst ihn Jesus. Und deshalb, ich möchte nicht irgendeinen Namen haben, ich möchte Jesus haben. Ich möchte nicht, dass mein Gott heißt nicht so und so und so oder irgendwie anders. Nein, er heißt Jesus und du sollst ihn Jesus nennen. Höchster Name ist er. Der höchste Name aller Namen. Und in diesem Namen müssen sie beugen, alle Knie im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Und du sollst ihn Jesus nennen. Weißt du, Gott hat schon seine Ordnung. Und die Diener Gottes erfüllen das, was Gott sagt. Zacharias muss das tun, er ist ja Priester. Er soll das weiter sagen, was Gott gesagt hat. Und er hat es auch getan. Er hat zum ersten Mal bei der Namensgebung des Johannes sein Amt richtig ausgeführt. Richtig, er nennt ihn Johannes, weil Gott es ihn beauftragt hat. Priester führen immer den Auftrag Gottes aus, die sagen das, was Gott gesagt hat. Sie tun das, was Gott befohlen hat, ihnen zu tun. Das sind Priester. So, deine Gebete sind noch verhindert vielleicht. Sei kühn, sei mutig, sei entschlossen. Ich bete weiter und ich glaube weiter und ich diene weiter und ich predige weiter und ich gebe weiter und ich gehe weiter und ich missioniere weiter. Sich nicht unterkriegen lassen. Der Teufel möchte dich aufhalten. Und ich sag eines, Luzifer ist ein gefallener Engel, hat nur 21 Tage Zeit. Dann ist er kaputt. Dann ist sein Licht erloschen. Dann hat er kein Licht. Der Teufel hat nur das Licht, was er noch von Gott hat. Was er gestohlen hat und was er noch anderen Leuten stiehlt. Das ist alles, was er hat. Er ist nur ein Dieb und Mörder. Und wenn er nichts mehr hat, und er hat nach 21 Tagen nicht mehr. Wenn du etwas in deinem Leben erreichen willst, hab Geduld. Das ist die größte Waffe, das größte Mittel. Einfach Geduld. Halte 21 Tage. Am 22. Tag, ich sag dir, du triumphierst. Denn ihm geht die Puste aus dabei. Lobe Gott, preise Gott. Und wenn du nicht sprechen kannst, sei still. Also ich habe auch Phasen in meinem geistlichen Leben gehabt, da habe ich nicht gesprochen, weißt du, bin Pfingstler, bin geisterfüllt, bete in Zungen. Aber ich habe Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich nicht in Sprachen gebetet habe. Habe ich keine Notwendigkeit gesehen. Da dachte ich, wozu? Aber dann hatte ich Nöte und Gott hat mir Nöte geschickt, wo ich nicht mehr beten konnte. Ich wollte beten, aber ich konnte nicht mehr beten. Mir blieb nur eins übrig, in Sprachen zu beten. Und wahrscheinlich blieb dem Zacharias auch nichts anderes als Stummer. Wie kann ein Stummer sich mitteilen? Verstehst? Der kann nur noch Laute von sich geben. Aber Gott hört, auch wenn du wie ein Hund bellst. Verstehst du mich, was ich sage? Ich muss vielleicht plastisch erzählen. Weißt du, weil manche Leute denken, das muss alles theologisch so fein und sauber und ordentlich sein. Nein, Gott ist einer ganz anderen Ordnung gewöhnt zu gehen. Er geht nach ganz anderen Richtlinien. Nach ganz anderen Gesetzen. Seine Wege sind nicht unsere Wege und seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Steh auf und freu dich. Und geh nach Hause zu deiner lieben Elisabeth. Und habt eine gute Zeit. 9 Monate, tolle Zeit. Schmust bisschen. Habt euch einander lieb. Vertragt euch. Macht nicht einander Vorwürfe. Jetzt ist die Zeit der Anklage, der Beschuldigung und der Vorwürfe und so weiter. Jetzt, ihr bekommt eine ganz neue Jugend wieder. Die beiden haben eine ganz neue Jugend, ein ganz neues Leben bekommen. Frühling ist in diesem Haus eingetreten. Und dann kommt die Maria noch dazu. Und dann später, weißt du, lernt Johannes den Jesus noch kennen, den Sohn der Maria, denn die haben sich gekannt später. Denn als Johannes Jesus kommen sieht und sagt, das ist das Lamm Gottes. Er kannte ihn. Das war kein Zufallsprodukt. Weißt, wir lesen in der Bibel nur die biblischen Geschichten. Die kannten sich. Die sind schon sehr früh zusammengekommen. Die waren noch gar nicht geboren, waren sie schon beieinander. Die kannten sich schon in der Ewigkeit. Weißt du, und sie machen da so Drama. Und manchmal passiert das auch so, wenn du Gott dienst und plötzlich Leute in deine Umgebung, in deine Nähe stellst, da denkst du, die kenne ich schon ewig. Und du kennst sie ewig, weil sie aus der Ewigkeit her dir zugefügt worden sind. Du hast es noch gar nicht gemerkt, bloß. Weihnachten ist eine ganz mysteriöse Zeit. Da gibt es Fügungen, da passieren Fügungen, die gar nicht so richtig stimmen. Ich habe euch gestern gesagt von Josef, Josef hat zwei verschiedene Väter gehabt. In Matthäus ist ein anderer Vater aufgelistet, der ihn zeugte, und im Lukas-Evangelium ist ein anderer, der Vater von Jakob, von Josef. Verstehst? Aber der biologische Vater ist einer und der rechtliche Vater ist einer, ein anderer. Aber was macht es? Der Herr macht die Geschichte. Der Herr macht die Geschichte. Der Herr schreibt Geschichte. Egal, selbst wenn du ein Findelkind bist, Gott hat mit dir auch was vor. Und wer von uns ist schon ein Findelkind? Wenigstens, dass wir eine Mutter haben. Aber Gott hat mit uns was vor, mit jedem Einzelnen. Gott hat dein Gebet erhört. Sei nicht so überrascht wie der Zacharias, also plötzlich da stehst du irgendwo mit der Gitarre in der Hand und plötzlich schlägt dir die Sprache. Und plötzlich wird die Hand steif. Oder was weiß ich, was dann passiert, weil der Engel Gottes neben dir steht und sagt, Zacharias, ich habe mit dir was vor. In deinem Hause soll Heil widerfahren. In deinem Haus soll Segen wieder einkehren. In deinem Haus soll der Fluch weichen. In deiner Familie sollen die ganzen Blockaden hinweggetan werden. Und da waren Blockaden. Denn der Teufel hat grundsätzlich, schau die Geschichte an, immer heilige Frauen mit Unfruchtbarkeit geschlagen. Warum? Weil der Teufel genau wusste, hier hat Gott was vor. Ob es ja Sarah war, ob jetzt der war oder die war, jene waren, verstehst du? Oder wenn es nicht anders ging, dann sollten sie die Knäblein ersäufen lassen im Nil oder anders in Bethlehem. Sie wurden getötet, weil der Herodes dann nach dem Herrn Jesus suchte. So, der Teufel hat auf die Kinder abgesehen. Hat auf die Kinder abgesehen. Und wir haben ein Vorrecht. Und wir beten für die Kinder. Wir segnen für die Kinder dieser Welt. Wir beten für diese Kinder. Die Kinder brauchen unser Gebet. Und weißt du, du kannst spenden für irgendwelche Kinderhilfswerke, das ist gut und recht, aber fang an, für die Kinder zu beten. Wenn du irgendwo ein Kinderfoto siehst in Not und so weiter, bet für so ein Kind. Segne so ein Kind. Du brauchst ihn seinen Namen nicht kennen. Gott kennt die Namen. Er hat Johannes genannt und wie Johannes heißen soll, lass Gott dann nachher die Einzelheiten erledigen. Der Herr wird dann die Kinder segnen. Fangt an, gerade in der Weihnachtszeit, die Kinder zu segnen. Wo sie auch immer sind. Für die Kinder zu beten. Die Kinder, wenn du siehst Kinder auf dem Schulweg oder in den Ferien, einfach, sie haben Spaß. Aus diesen Kindern kann eine neue Generation heranwachsen. Und Gott will eine ganz neue Generation haben. Die soll nicht der Teufel verseuchen, diese Kinder, und vergiften mit Harry Potter und irgendwelchen anderen Spuk. Nein, die Kinder sollen Gott geweiht werden. Weih einfach die Kinder Gott. Und wo Gott einmal die Hand draufgelegt hat und beschlagnahmt hat, das gehört Gott. Da kann man sich wenden nachher, wie man will. Man kommt aus der Verbindung mit Gott nicht raus. Da gibt es kein Mittel und keinen Weg, was das rauskommt. Vielleicht besucht dich ein Enkel und so weiter oder ein Urenkel und dann segne dieses Kind und sag, oh, komm mal her, ich drück dich, der Herr segne dich. Schon allein der Herr segne dich. Ist schon ein gewaltiger Spruch. Du musst nicht religiös werden. Weißt du, wir denken, wir müssen immer so religiös werden, große Sprüche sprechen. Nein, sei bescheiden, sei sogar sprachlos, wenn es sein muss. Und du kannst mehr erreichen. Schreib auf dem Täfelchen, vielleicht schreibst du ein Kärtchen. Wie soll das Kind heißen? Verstehst du? Und Zacharias schrieb auf der Tafel und schon hörte auf die Stummfilmzeit. Und die Sprachlosigkeit hört auf. Und ich sage euch, vielleicht kannst du Brücken bauen, gerade in der Weihnachtszeit. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Du betest für so viele Menschen und Herr, errette den und den und den. Aber wenn du vielleicht eine Karte schreibst, vielleicht entsteht Kommunikation wieder, Verbindung wieder. Wird wieder eine Brücke gebaut, die abgebrochen wurde. Also, ich überlasse es Gott und überlasse es dir, was du daraus machst. Dein Gebet wird erhört. Glaubst du das?
Ja.
Amen. Sollst laut sagen. Amen. Verstehst du? Du weißt, unser Glaube ist es ausschlaggebend. Und nicht mit dem Kopf glauben und nicht sagen, ja, ist klar, man tut das, was du sagst. Nein, mit deinem Herzen sollst du glauben. Dein Herz ist ausschlaggebend. Weißt du, diese Spannung zwischen Kopf und Herz, diese 30 Zentimeter müssen überwunden werden. Diese 30 Zentimeter müssen überwunden werden. Herz und Glaube. Herzglaube. Nicht Kopfglaube. Weißt du, du sagst auch, ich treffe die Entscheidung aus dem Bauch heraus. Verstehst du, das ist auch irgendwo aus diesem Bereich. Mit dem Herzen. Gott möge uns segnen. Und lasst uns morgen hier sein. Morgen früh habe ich auch noch eine ganz gute Botschaft in diese Richtung. Und Jubel soll dein Herz erfüllen. Jubel. Weißt du, du sollst Freude in Gott haben. Weihnachten ist ein Fest der Freude, dass du einfach jubelst. Mein Gott, ich bin stark in dir. Ich habe meinen Gott in mir. Maria hatte Jesus in sich. Kannst du dir das vorstellen, was das heißt? Jesus in sich. Das ist bildlich gesprochen, aber ich lade dich ein. Komm morgen und du wirst hier Gottes Wort hören. Komm auch morgen am Montagabend. Montagabend haben wir Heiligabend, Gottesdienst um 16 Uhr. Eine Stunde, ich verspreche euch wirklich die Wahrheit und werde versuchen, eine Stunde zu predigen. Streng mich an, Gott wird euch segnen. Lasst uns aufstehen und lasst uns Gott anbeten und Gott preisen. Lieber Heiland, ich danke dir, dass wir Weihnachten haben, dass wir Jesus haben, dass wir so viel gute Botschaften haben über dich aus dieser Zeit deiner Geburt, deines Kommens auf diese Erde, wo du diese Erde betreten hast, nach Jahrtausenden warten und hoffen und Krisen und Kriege und Unruhe und hin und her. Aber du bist gekommen. Du hast es nicht unterkriegen lassen. Und der Teufel konnte dich nicht verhindern. Er wollte verhindern, dass der menschliche Same, die menschliche Nachkommenschaft zerstört wird, dass kein Erbe weitergegeben werden kann. Nein, es ist gekommen, wie du es gewollt hast. Und weder Tod noch der Teufel konnte irgendetwas untergraben, aushöhlen, vernichten und zerstören. Ich danke, Vater, dass du über dein Wort gewacht hast und dass du den Sohn gegeben hast. Halleluja. Und wer den Sohn hat, der bekommt alles. Amen.